die Presse.
Es ist dann doch eine etwas überraschende Botschaft, die die ÖVP derzeit in Richtung Bürger sendet. Die Volkspartei macht nämlich einmal mehr gegen das sogenannte Verbrenner aus mobil. Bis 2035 müssen Neuwagen laut EU-Verordnung klimaneutral sein. Kanzler Karl Nehammer hat heute zu einem runden Tisch dazu eingeladen. Das ist in vielerlei Hinsicht seltsam. Erstens, so einen runden Tisch gab es bereits im Vorjahr. Zweitens, dieses sogenannte Verbrenner aus hat die EU nicht einfach so, sondern mit der Stimme Österreichs beschlossen. Unter der Regierung von Kanzler Karl Nehammer hat Österreich dieser Verordnung zugestimmt. Wieso macht die ÖVP jetzt also gegen ihre eigene Entscheidung mobil? Um was ist überhaupt von diesem runden Tisch und den Forderungen zu halten? Das bespreche ich gleich mit unserem Eko-Chef Jakob Zirm. Hallo Jakob.
Hallo Eva.
Bundeskanzler Karl Nehammer hat einen runden Tisch mit Experten einberufen, um gegen die geplante EU-Verordnung für ein sogenanntes Verbrennerverbot vorzugehen. Jakob, finde das nur ich seltsam. Immerhin hat Österreich unter Kanzler Nehammer diesem sogenannten Verbrenner aus zugestimmt. Also warum beruft er jetzt einen runden Tisch ein und tut so, als hätte die EU über Österreichs Kopf hinweg entschieden?
Ja, das ist durchaus auf einigen Ebenen hinterfragenswert. Gehen wir es mal von vorne an. Zuerst einmal zum Thema Verbrennerverbot. So wird das ja allgemein in der Öffentlichkeit tituliert. Und es stimmt auch, dass der ursprüngliche Plan lautete so, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungskraftmotor mehr zugelassen werden dürfen. Dann gab es allerdings Widerstand, vor allem allen voran aus Deutschland, aber mit Unterstützung von Österreich auch. Und das war durchaus richtig. Man hat immer gesagt, man möchte mehr Technologieoffenheit haben. Und daher wurde auch ein Kompromiss geschlossen. Und es gibt jetzt kein Verbrennerverbot mehr, sondern der Entschluss, der dann auch von Österreich, dem auch Österreich zugestimmt hat, sieht vor, dass Autos ab 2035, Neuwagen eben, CO2-neutral betrieben werden müssen. Das heißt, es dürfen nach wie vor Verbrennermotoren eingebaut werden. Sie müssen dann nur CO2-neutral betrieben werden, entweder über E-Fuels oder über Wasserstoff, der kann ja auch verbrannt werden, etc. Das heißt, eigentlich das, was gefordert wird von der ÖVP, ist doch bereits umgesetzt. Also mir ist nicht ganz klar, was gefordert wird. Das Einzige, was halt in dem Zusammenhang klar ist, dass wir am nächsten Sonntag EU-Wahlen haben und natürlich viele Jobs mit dem Auto in Österreich zusammenhängen und das halt ein gutes Thema vielleicht ist.
Das heißt, du gehst davon aus, dass es eigentlich eine Wahlkampfgeschichte ist?
Ich kann es mir anders fast nicht erklären. Wir müssen ja auch sagen, es gab ja bereits, die Zustimmung zu dieser Verordnung war im Frühjahr vorigen Jahres und danach gab es ja auch bereits einen Autogipfel, wo auch Kanzler Nehammer damals dieses Thema aufs Tapet gebracht hat. Das war vor einem Jahr, man ist zusammengegangen, hat halt großes Tamtam gemacht und dann ist daraus eh nichts geworden. Oder es gab ja auch nichts, was daraus hätte werden können. Und jetzt halt eine Woche vor der EU-Wahl zieht man das Thema wieder aus dem Hut. Also man hat das Gefühl, man versucht ja einfach nur Wählerstimmen zu generieren, die jetzt Leute zu mobilisieren, die halt einfach nur mit einem Ohr hören, Verbrennerverbot und ja, da bin ich dagegen, obwohl es dieses Verbot in dem Sinn ja gar nicht gibt.
Die EVP argumentiert diesen Widerstand, ja, ob er jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, mit Technologiefreiheit. Und das in einem Land, in dem wir eben erst wieder das heißeste Frühjahr der Messgeschichte gemessen haben. Wie sinnvoll ist es denn überhaupt, weiterhin auf Verbrennermotoren zu setzen?
Naja, also Technologieoffenheit finde ich ist ein sehr hohes Gut und da bin ich auch der Meinung, der ÖVP muss ich sagen, es sollen die Ingenieure entscheiden, welche Technologie wir beim Fahren künftig haben werden und nicht die Politiker. Aber die Vorgaben sind ja auch so, es soll nur CO2-neutral sein, weil das ist klar, wir müssen dekarbonisieren. Also da kann die Politik natürlich schon Vorgaben machen, wir müssen raus aus den fossilen Treibstoffen, weil die fossilen Treibstoffe einfach den CO2-Gehalt in der Luft erhöhen in der Atmosphäre und dadurch den Klimawandel vorantreiben. Das wissen wir alle. Aber wie wir dekarbonisieren, das sollte natürlich dann sozusagen den Ingenieuren überlassen sein. Da gibt es jetzt eben zwei große Strömungen. Das eine ist das batterieelektrische Fahrzeug, das eben ganz klassisch das typische Elektroauto, wie wir es kennen. Und das andere wäre quasi der Verbrenner, wo ich einen anderen Treibstoff, einen nicht fossilen Treibstoff verbrenne. Das kann künstlich erzeugter Wasserstoff sein, das kann künstlich erzeugtes Benzin sein. Im Endeffekt ist es nichts anderes als Benzin, sogenanntes E-Fuel, wo ich halt zuerst große Mengen an Ökostrom brauche und dann kann ich daraus durch die Zusammensetzung, chemischer Prozess, kann ich daraus sozusagen sogenannte E-Fuels machen. Die E-Fuels hätten natürlich einen riesen Vorteil, wir könnten unsere Infrastruktur weiterverwenden, unsere Autos weiterverwenden, das wäre alles wunderbar und sie sind CO2-neutral, deswegen sind sie auch so attraktiv für die Politik, weil man kann sagen, wunderbar, wir brauchen nichts ändern und fahren einfach weiter. Es sind nur einen riesen Nachteil und das ist die Effizienz. Sie sind einfach deutlich ineffizienter. Die Produktion von SAF ist das gängige E-Fuel, das wir derzeit haben, das wir in der Flugzeugindustrie schon verwenden, Sustainable Aviation Fuel, hat einen in der Produktion einen Wirkungsgrad von ca. 50%. Da gibt es unterschiedliche Produktionsmethoden. Es gibt Hoffnungen, dass man den raufkriegt auf 80%. Dann allerdings im Verbrenner habe ich noch einmal einen Wirkungsgrad und zwar der liegt beim Verbrenner, beim Auto bei zwischen 30% und 40%. Nur das heißt, ich muss einmal zuerst, also wenn ich 100% Strom habe, bleiben mir 50% davon als E-Fuel übrig und dann von diesen 50% wieder nur 30% bleiben mir übrig als wirklich Vortrieb. Der Rest ist Wärme, die wir erzeugen. Das kennen wir beim Auto, dass viel in Wärme geht. Das heißt, im Endeffekt reden wir von 15-20%, die wirklich bei den Rädern ankommen. Und das ist beim Elektromotor, liegt dieser Wirkungsgrad bei ca. 80%. Da heißt es, der Strom, den ich hier rein tanke, kommt zu 80% bei den Rädern an. Und das ist einfach der ganz große Vorteil, den wir haben. Und das wäre alles kein Problem, wenn wir Strom im Überfluss hätten. Wenn wir Ökostrom en masse hätten, dann könnte man das verblasen sozusagen. Nur das haben wir nicht. Das Problem ist, es fehlt an allen Ebenen und Ecken, weil wir brauchen zum Beispiel Wasserstoff für die Industrie. Wir brauchen in der Flugzeugindustrie ganz dringend die erneuerbaren Treibstoffe, weil dort zum Beispiel die Elektromobilität schwieriger umzusetzen sein wird. Wir brauchen auch, wenn wir noch künftig eine Dunkelflaute in Europa, wir werden thermische Kraftwerke auch weiterhin brauchen, die aber mit erneuerbar erzeugtem Strom, also mit erneuerbar erzeugten Treibstoffen betrieben werden, die wir auch importieren werden müssen. Das heißt, wir werden eine Mangellage haben an diesen wertvollen E-Fuels und da ist halt, muss man sagen, der Autoverbrenner wahrscheinlich nicht die optimale Ort oder eigentlich ein eher schlechter Ort, um es anzuwenden.
Okay, was wäre dann ein guter Ort, um sie anzuwenden?
Ja, wie ich schon gesagt habe, also zum Beispiel Flugzeugindustrie, ganz klar. Flugzeuge, wir werden nicht elektrisch nach New York fliegen können und wir werden weiterhin nach New York fliegen wollen oder anderswo auf der Welt. Das heißt, hier brauchen wir, damit wir weiterhin diese Flugzeugmobilität haben können, brauchen wir ganz klar diese E-Fuels. Das ist die Flugzeugindustrie ganz vorne. Wir werden eben auch brauchen für die thermischen Kraftwerke im Winter, wenn wenig Wind gibt und keine Sonne gibt, dann müssen wir trotzdem Strom haben, müssen wir Wärme haben. Wir werden die weiterhin in thermischen Kraftwerken verbrennen. Dort haben wir einen Wirkungsgrad von 85% mit Kraft-Wärme-Kopplung. Und auch da werden, also es wird weiterhin Gaskraftwerke geben, nur werden die nicht mit Erdgas, sondern mit Synthesegas betrieben. Und Synthesegas ist wieder, ich habe Ökostrom irgendwo in
also quasi E-Fuel sozusagen E-Fuel in auf einer Gasform. Anderen.
Ja, das ist alles nur Chemie. Es wird immer nur, es sind alles Kohlenwasserstoff. Es wird immer Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff in unterschiedlichen Kombinationen zusammengesetzt. Und für dieses Zusammensetzen ist wie so ein Baukasten, wo sich die Chemiker spielen können. Nur ich brauche immer Energie, um da hier das umzubauen. Und diese Energie muss ich halt zuerst erneuerbar erzeugen über Wind, Wasserkraft oder Photovoltaik.
Das heißt, das E-Auto ist die Antwort auf den Individualverkehr?
Ja, das kommt natürlich sehr auf den Anwendungsfall drauf an. Also für die meisten Menschen, die fahren laut Statistiken um die 100, 120 Kilometer am Tag, der typische Pendler auch in der Stadt, da wird das batteriegetriebene Elektroauto natürlich die sinnvollste Variante sein. Weil auch dort sich natürlich die Technologie stark verändern wird. Da müssen wir auch sagen, die ganzen Vorbehalte, die wir zum Beispiel gegenüber haben, die Mangellage von Lithium für Lithium-Ionen-Batterien etc., da gibt es auch neue Technologien, die Natrium-Ionen-Batterie. Natrium ist in Kochsalz drinnen, ist das zweithäufigste Element auf der Erde. Also es ist nicht so, dass dort nicht auch Entwicklungen gibt und wir in den nächsten 10, 15 Jahren nicht dort auch massive Verbesserungen haben werden. Also da wird sich das batterieelektrische Auto durchsetzen. Wir werden wahrscheinlich in einer Übergangsphase sehr viele Hybride haben, Plug-in-Hybride, die halt zum Teil mit E-Fuels betrieben werden, wenn die Batterie leer ist und die meisten Strecken halt direkt mit Strom. Und dann wird es natürlich noch Spezialanwendungsfälle geben, Leute, die wirklich wahnsinnig viel fahren und sehr wenig Zeit haben zu tanken etc. Für die kann auch noch ein reines Verbrennerauto nach wie vor sinnvoll sein, aber also es wird nicht die eine Lösung geben, so wie wir heute auch nicht den einen Benzinmotor für alle Varianten haben, sondern wir haben Dieselmotoren, die sehr wenig verbrauchen und für Langstrecke eher gedacht sind und dann wieder hier sehr kleine, sparsame, hochaufgeladene Benzinmotoren für den Stadtverkehr etc. Also ich glaube nicht, dass es so diese eine Variante geben wird, sondern es wird deutlich diverser werden, das Bild, mit dem wir fahren. Aber das Elektroauto, das batteriebetriebene Elektroauto wird schon einen sehr großen Anteil haben.
Im Vorfeld von diesem runden Tisch ist ja schon der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler aufgetreten und hat in Interviews gemeint, es sei nicht Aufgabe der Politik, die Technologie vorzugeben. Mich wundert diese Aussage. Ich meine, kann sich die Politik in solchen Sachen wirklich so einfach aus der Affäre ziehen? Ich meine, wenn man es jetzt ein bisschen krass vergleicht, aber auch die Atombombe ist technisch möglich, gehört aber reguliert.
Das stimmt natürlich, aber wir müssen sagen, was ist das Ziel? Das Ziel ist CO2-Neutralität. Das reguliert ja die Politik auch. Das heißt, sie soll vorgeben, ab 2035 da kann man auch darüber diskutieren, ob das Datum passt. Aber ich glaube, wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral werden müssen wollen und ein Auto eine Lebensdauer von ca. 10, 15 Jahre hat, dann ist 2035 ein durchaus sinnvolles Datum. Man sagt, ab 2035 müssen neu verkaufte Autos, es gilt ja auch nur für die neu verkauften, CO2-neutral sein. Wie sie das erreichen, das soll aber den Ingenieuren überlassen sein. Ob das dann ein batteriebetriebenes Auto ist oder ob das dann ein Verbrenner ist, der halt eben E-Fuel oder Wasserstoff verbrennt, das sollen die Ingenieure entscheiden. Und vielleicht kommt auch noch eine ganz neue Technologie her, die wir jetzt noch gar nicht am Schirm haben. Also insofern ist die Forderung nach Technologieoffenheit immer ganz, finde ich, sehr gut. Aber das Ziel muss natürlich vorgegeben werden. Und da hat die EU eigentlich auch einen relativ sinnvollen Kompromiss schlussendlich gefunden im Vorjahr.
Dass sich im Vorfeld eben der steirische Landeshauptmann dazu Wort gemeldet hat, ist ja kein Zufall. Die ÖVP sieht die Zulieferindustrie, die einen Schwerpunkt in der Steiermark hat, ja gefährdet. Aber ist der Standort Österreich wirklich wegen dieser geplanten EU-Richtlinie gefährdet?
Das ist nämlich eigentlich der Punkt, der mich heute an dieser ganzen Sache am meisten ärgert. Also wir haben natürlich die Autoindustrie ist wichtig, nur ein paar Zahlen. Wir haben 900 Unternehmen in Österreich mit 81.000 Mitarbeitern, die direkt in der Zulieferindustrie arbeiten. Die haben einen Umsatz von 28,5 Milliarden Euro und indirekt, sagt man, hängen ca. 200.000 Jobs daran. Das heißt, es geht wirklich um viel, einen großen Anteil unseres Wohlstands. Nur, wenn man mit den Leuten redet, die haben sich ja auch erst vor ein paar Monaten wieder zu Wort gemeldet, auch mit einer Studie. Und was sind die drängenden Fragen für die heimische Autoindustrie? Und dann sagen die, zu hohe Lohnnebenkosten, zu hohe Energiekosten, zu wenig Technologieförderung für, also Forschungsförderung für Batterietechnologie. Das sind die Probleme, die sie haben. Und das ist vor allem das, da wird jetzt diskutiert, das ist jetzt wie ein Ablenkungsmanöver. Jetzt wird diskutiert über ein Batterie, über ein Verbrennerverbot 2035. Und in Wirklichkeit wäre es darum, unseren Standort zu sichern, wäre es notwendig, dass wir die Lohnnebenkosten senken, dass wir den Wohnbauförderungsbeitrag reduzieren können oder Dinge, die halt vielleicht auf die Lohnkosten aufgeschlagen werden, wie die Familienlastenausgleichsfonds, dass wir das in den Steuerbereich reinbringen. Aber da müssten wir halt Einsparungen auf den anderen Ebenen. Wir müssten die Reformen endlich angehen, wir müssen Föderalismusreform machen, wir müssen die Pensionsreform machen. Es gibt so viele Dinge, die von Ökonomen seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gefordert werden und die umzusetzen und die wären auch wirklich in Österreich umzusetzen. Da hätte der Bundeskanzler auch die Möglichkeit, das wirklich umzusetzen, aber da passiert nichts. Dafür wird halt geredet über ein Verbrennerverbot 2035 und das wäre das Problem für unsere Industrie.
Gut, danke Jakob.
Bitte.
Ja, und das war's für heute. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.